Und jetzt zurück zu Ihrer Frage. Zunächst einmal kann ich das nicht entscheiden, ob die Bäume zufällig dort stehen oder nicht. Ja? Es kann gut sein, dass eine runde Baumgruppe aus Zufall dort ist und dann wird es Indizien geben dafür, ich kann sozusagen für Indizien, nach Indizien suchen, ob hier Konfigurationen vorliegen, die ich als Zeichen behandeln soll. Und was heißt als Zeichen behandeln? Das heißt in dem Fall also als Informationsunit unter dem Reglement von wahr oder falsch. Wenn das die Stühle sind, wenn das die Bäume sind, wenn das hier solche Dots auf der Projektion sind, das ist eigentlich alles egal. Der wichtige Punkt ist der, dass man nicht sagen kann, die Stühle haben es an sich, dass sie was bedeuten oder nichts bedeuten. Das haben die Stühle ganz genauso wenig an sich wie die Kreidestriche, ob sie etwas bedeuten oder nicht bedeuten. Das tragen sie nicht mit sich herum, sondern es ist eine Art und Weise, mit der Anordnung von Dingen umzugehen. Und was ist das Charakteristische von dieser Art und Weise, mit der Anordnung von Dingen umzugehen, dass man sie eben Beurteilungsprozessen unterwerfen kann. Ne? Das ist die Idee. Ist das in etwa? Wir waren jetzt bei dem, das Verstehen fängt erst mit dem Satz an und darum interessiert es uns nicht. Und da alles Pichler weist darauf hin, da geht es jetzt weiter, dass der Wittgenstein das überarbeitet, indem er sagt, prüfen, Doppelpunkt, überlegen, Doppelpunkt und unter Anführungszeichen stellt diesen Satz jetzt. Ne? Das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz an und darum interessiert er uns nicht. Also schon in der allerersten Überarbeitung von dem Big TypeScript lässt er in einer gewissen Weise das schon wieder völlig in den Zweifel gestellt sein, womit er hier beginnt. Erste Überarbeitung, das soll erst geprüft werden. Jetzt der nächste Schritt zum Beginn des Manuskripts 114, also des zweiten Teils vom Begriff 114. Das ist diese Geschichte, die ich Ihnen auch schon gezeigt habe. Oben steht Umarbeitung, zweite Umarbeitung im großen Format. Die Umarbeitung ist schon die Umarbeitung dessen, was er hineingekritzelt hat in das Big TypeScript. Also was er hineingekritzelt hat ins Big TypeScript, wird hier umgearbeitet. Und das, was er hier umgearbeitet hat, wie Sie leicht sehen, hat er gleich wieder durchgestrichen und hat dann dazu geschrieben, die zweite Umarbeitung ist im großen Format. Und wie sieht das aus? Wie kann man von Verstehen und Nichtverstehen eines Satzes reden? Ist er nicht erst ein Satz? Es oder er drüber? Nicht? Ist es er nicht erst ein Satz, wenn man ihn versteht? Da hat er das wieder gebündelt, nicht? Hat er das, worüber wir gerade geredet haben, nochmal gebündelt. Und jetzt kommt es weiter. Nämlich das von mir schon angekündigte mit den Sesseln. Kann denn nicht eine Zusammenstellung von Sesseln zum Beispiel ein Satz sein, wenn man sie als solchen versteht und andernfalls hat sie doch nicht das Geringste mit einem Satz zu tun? Und man kann nicht davon reden, sie zu verstehen. Also hier geht das in diesen allgemeineren Bereich mit rein. Und was ich vorher angedeutet habe, das zeigt, dass ich die Bedeutung des Wortes verstehen, des Wortes Satz, hier zu wenig spezialisiert habe. Spezialisiert habe. Dadurch, dass man das auch sozusagen mit Baumgruppen machen kann. Ich glaube, hier kommen die Baumgruppen kommen. Im Tapetenmuster, das Tapetenmuster ist an dieser Stelle auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, nicht? Ein Tapetenmuster hat eine Regelmäßigkeit, aber nicht in der Regel, ne? Also denken wir an irgendwelche Ornamente, die nach bestimmten Regeln sozusagen vorgelegt werden. Aber diese Regelmäßigkeit von Tapetenmuster unterscheiden sich eben an der entscheidenden Stelle von den Regeln, die man hat bei Zeichenproduktionen. Gut, ich habe mich da schon wieder etwas länger aufgehalten, als ich mich eigentlich aufhalten wollte. Zeige Ihnen nur jetzt noch das letzte Produkt dieser Überarbeitungsphase, und das ist eben die zweite Umarbeitung im großen Format. Die beginnt jetzt dann so, dass er dass er neu formuliert: Wie kann man von Verstehen und Nichtverstehen eines Satzes reden? Ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Das hat er sozusagen festgehalten. Das ist ja auch wirklich in der Schlichtheit und Bündigkeit eine tolle Sache. Und da kommt jetzt die Baumgruppe. Hat es Sinn, auf eine Baumgruppe zu zeigen und zu fragen: Verstehst du, was diese Baumgruppe sagt? Im Allgemeinen nicht, aber könnte man nicht mit der Anordnung von Bäumen ausdrücken, könnte man nicht einen Sinn ausdrücken, genau. Könnte das nicht eine Geheimsprache sein? Da sind wir bei Ihrer Geheimsprache. Ne? Und die philosophische Grammatik, um das jetzt abzuschließen, die philosophische Grammatik beginnt mit dem, ja, was der Rasch Ries gemacht hat.
Ganz klar, man schließt eigentlich eine Pluralität des Verstehens aus. Ne? Ich meine, wie kann man von Verstehen oder Nichtverstehen eines Satzes reden? Ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Okay, es ist ja vielleicht erst ein Satz, wenn man es versteht, aber ich kann einen Satz auch auf drei Arten verstehen. Und dann hat es schon wieder einen Sinn, über das Verstehen zu reden.
Das ist ein internes. Das als internes Verstehen könnte man es akzeptieren. Er könnte sagen, er könnte antworten, es ist natürlich ein anderer Satz, je nachdem, wie man es versteht. Also wenn ich sage, lege dich auf die Bank, oder irgendein zweideutiger Satz, dann ist ja die Pointe gerade die, dass man die zwei Deutungen, also die einfache Tatsache, dass das dasselbe Laut, dieselbe Lautfolge ist, ist keine Garantie dafür, dass es derselbe Satz ist. Satz wird es in dem, wie ich es einordne in meinen sprachlichen Verweisungszusammenhang. Und das sind zwei verschiedene. Das ist ein Verstehen, aber das ist genau...
Ich sehe gerade den kleinen Wagen und kann der einen meinen, ich schaue...
Richtig, das sind aber zwei Sätze. Aber das ist nicht derselbe Satz, sondern es sind für beide Sätze gilt, dass das...
Verstehen ein sehr reduzierter Begriff.
Er ist reduziert auf den Umgang mit bestimmten Sprachausdrücken. Ja, Verstehen ist eben nicht in dem phänomenologischen Sinn gemeint, das ist klar.
Angenommen, wir haben einen Satz. Sie verstehen
mich,
ich
verstehe
nicht.
Ja, das würde ich sagen, ja. Also ich würde es ein bisschen weniger paradox formulieren, also dasselbe, glaube ich, was Sie haben. Also wir sind konfrontiert mit einem Eindruck, mit einem, sagen wir mal, visuellen Eindruck. Nicht? Auf einer Seite oder auf einer Wand sind Schmiragen zu sehen. Ich verstehe das. Das heißt, ich identifiziere dort einen Satz. Was man jetzt nicht sagen kann, ist, Sie identifizieren dort einen Satz, nur verstehen Sie ihn nicht. Das wäre quasi ein bisschen zu paradox formuliert, sondern man müsste so formulieren, man würde es sinnvollerweise so formulieren, dass man sagt, Sie sehen da gar keinen Satz. Also wenn man sagen würde, Sie sehen da zwar einen Satz, aber Sie verstehen ihn nicht, dann hat man schon was vorgegeben.
Wenn ich ein Buch schaue und normalerweise lese, verstehen, aber ich verstehe nicht.
Kommt darauf an, dass das sind natürlich Zwischenphänomene. Wenn Sie zum Beispiel die Seite 3 gelesen haben und verstehen und dann kommt ein satzartiger Ausdruck, den verstehen Sie überhaupt nicht, und dann auf der Seite 4 geht es weiter und Sie verstehen es wieder, dann ist der ganze Rahmen so, dass man mit großer Freude sagen wird oder großer Geneigtheit sagen wird, naja, das wird auch ein Satz sein, aber ich kann mit ihm nichts anfangen. So ähnlich wie, das ist auch ein Haus, aber ich sehe keine Fenster, ich sehe keine Türen. Wie das ein Haus sein soll, weiß ich nicht, aber vermutlich ist es ein Haus. Ja? Sozusagen, ich falle raus, und plötzlich wird meine Aussage, das ist ein Satz, wird eine Hypothese statt einer Praxis, die ich haben kann. Ich weiß nicht wirklich, wie das wird sich so was Ähnliches wie, das wird wohl auch was Essbares sein, aber ich weiß überhaupt nicht, wie man das essen könnte, ja? So in dieser Art. Andererseits aber, das sollte man an der Stelle auch sehen, es ist ja gut möglich, dass Sie, nicht ganz gut möglich, aber es ist eben denkbar, dass Sie mit einem Buch in Kontakt kommen und in diesem Buch sind Buchstabenanhäufungen, die mit Punkten getrennt sind voneinander, und Sie sind einmal geneigt zu sagen, das sind Sätze in einer Sprache, die ich halt nicht kenne. Das ist nicht Englisch, das ist nicht Niederländisch, das ist nicht Französisch, das ist nicht Deutsch, aber vielleicht ist es Inuit oder sonst was. Ja? Und es kann ganz gut sein, dass es überhaupt nichts ist, ja? Dass das einfach nur gewürfelt ist. Und dann muss man vermutlich sagen, es sind keine Sätze. Dann wird man sagen, das schaut zwar aus wie Sätze, so ähnlich wie man es sagen könnte, das schaut aus wie ein Bild, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Felsformation. Also der Punkt, um den es da geht, ist, dass um etwas als sinntragende Zeichenkonstellation zu nehmen, braucht man beide Teile. Man braucht eine Fähigkeit, damit systematisch was anzufangen, und man braucht eine interne Struktur von dem Ding. Und da kann man sich dann spielen mit den Beispielen sozusagen. Was passiert, auf einen ganz einfachen Punkt gebracht, wenn ich einen Wegweiser habe und der Wegweiser zeigt nirgendwo hin, ist das denkbar? Gibt es einen Wegweiser, der nirgends hin zeigt? Gibt es ein Zeichen, das mir nichts zeigt? Ne? Also das sind so sozusagen die gedankliche Engführung, gedankliches Extrembergsteigen, würde ich sagen. Ne? Ich weiß, also bei Hieroglyphen ist es zum Beispiel so, dass man davon ausgehen kann, dass andere Leute, andere Kulturen diese Zeichen in einer geordneten und kommunikativen Art und Weise eingesetzt haben, um miteinander eben Informationen auszutauschen. Und ich stehe jetzt davor und denke mir, so viele schöne Sachen gibt es da. Ja, das schaut doch aus wie ein Vogel, das schaut doch aus wie ein Berg, das schaut doch aus wie eine Hand. Und ich habe aber keine Garantie. Ich weiß es nicht. Ich stochere quasi herum, ja. Und dieses Herumstochern in einem Datenmaterial, von dem ich noch nicht einmal weiß, was die Ordnung da dahinter ist, das ist natürlich die Beschreibung des Knackens einer Geheimschrift, bevor man dahinter kommt, ja. Man kann es ja noch viel einfacher sagen, Zahlenfolgen. Also Zahlenfolgen, wo einem jemand sagt, weißt du das Gesetz? Kannst du mir sagen, was jetzt die nächste Zahl ist? Ne? Das ist eine sehr einfache Form. Kannst du mir das Gesetz sagen, nachdem jetzt die nächste Zahl kommt? Kannst du mir die nächste Zahl sagen? Ja? Und es kann gut sein, dass es keine gibt, dass mich der nur sozusagen foppt. Ja? Oder aber er kennt sie, er kennt das Gesetz, er betrachtet diese Zahlenfolge auf eine Art und Weise, die für ihn klarerweise die ersten 5 Schritte einer ganz bestimmten Ordnung ist. Und ich finde sie nicht. Ja? Was sind sie dann für mich? Dann sind es für mich Zahlen, aber das ist eine Folge einer ganz anderen Art. Ne? Also das hier, ich mache es nochmal aufmerksam darauf, ist eben der Text von Alois Bichler, in dem er das, was ich Ihnen jetzt hier am Material gezeigt habe, noch einmal ausformuliert. Jetzt gehe ich aber von diesen Sachen weg und zurück zu der Wittgenstein-Kommentierung, denn nun wird es endlich mal Zeit, dass ich Ihnen mal die Basics des Manuskripts 115, so wie wir damit arbeiten, vorstelle. Die wichtigen Sachen, also erste Orientierung im Rahmen unserer Lehrveranstaltung ist die, dass ich einen ersten Teil identifiziert habe, sozusagen, in diesen Abfolgen. Ein erster Teil, der geht bis zum Paragraphen 35. Also ich spreche jetzt überall immer von der diplomatischen Version. Bis zum Paragraphen 35 lässt sich ein Gedankengang grosso modo mit einer ganzen Reihe von Seitenästen oder so festhalten, und das Besondere, was einen möglich macht, diesen Gedankengang ein bisschen herauszuheben, ist, dass im Paragraphen 36 dann eine wirkliche Drehung stattfindet, und wir werden dann im Laufe dieses Semesters drauf kommen, dass, worin diese Drehung besteht. Das wird eigentlich der wirkliche inhaltliche Einsatz sein, von dem wir tun, von dem wir ausgehen, denn die vorherigen Sachen habe ich im vergangenen Semester mehr oder weniger genau durchbesprochen. Ich muss es aber und werde es in Erinnerung rufen. Man könnte im Hinblick auf das, was du gesagt hast, die Sache so zusammenfassen, dass man sagt, in diesem ersten Teil versucht er das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, nämlich das Moment des sprachlichen Verstehens als eine notwendige Fusion von menschlichen Handlungen und Sprachkompetenz, versucht er möglichst zurückzunehmen angesichts des Phänomens des Bildes. Ich habe Ihnen hier eines der Manuskript 114 Zitate gebracht, das, glaube ich, ganz sinnvoll macht und deutlich macht, woher diese phänomenologische Neigung oder Ader in diesem ersten Teil des Manuskriptes kommt. Nicht? Das ist aus Manuskript 114, 228. Für die Realität ist es doch ein Umweg, sich über die Sprache zu erklären. Das ist etwas, das geht geradezu gegen das, was er gesagt hat, Verstehen und Sprache kann eigentlich nur zusammen stattfinden. Da bricht der sozusagen der naive Realismus, könnte man sagen, bricht dadurch, nicht? Eine Neigung, eine Eigenschaft, die jeder mal hat, nämlich zu sagen, Sprache ist ja schön und gut, aber mit Sprache stellen wir etwas nach, nicht? Und sei das, dass wir mit der Sprache die Umstände der Welt verdoppeln, oder sei es, dass wir mit Sprache die Vorgänge in unserem Bewusstsein verdoppeln, sodass wir also dann etwas nach außen projizieren, was vorher schon in uns war, oder etwas reduplizieren, was vorher schon in der Welt war. Also diese Neigung Sprache und Bild als so eine Zwischeninstanz anzunehmen, hinter der doch eigentlich was Direkteres und was Unmittelbareres stehen müsste, der gibt er hier ein bisschen nach, und das geht eben auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise. Wir sind dann gekommen zu dem Punkt, an dem es die Auseinandersetzung gibt zwischen dem Paradigma des Gedächtnisbildes und dem Wohlbekanntsein. Wohlbekanntsein als etwas, was die Kompetenz, eine pragmatische Kompetenz, ein Eingebundensein in den Handlungszusammenhang einzelner Personen impliziert und wo ich also auch darauf hingewiesen habe, dass es da starke Berührungspunkte mit Heidegger gibt. Das habe ich auch noch irgendwo auf Lager, davon werde ich noch etwas erzählen. Das gibt mir Gelegenheit an dieser Stelle gleich aber darauf hinzuweisen, dass es einen Beitrag von Herrn Glasner und Herrn Nickel gibt, die an mehrere dieser Paragraphen etwas anhängen und sich auch auseinandersetzen mit Wittgenstein und meinen Dingen. Und der erste ist eben der Paragraph 4, wo es um das Wohl Wiedererkennen und Wohlbekannt sein geht. Ich hatte einerseits vor, das heute schon zu diskutieren. Andererseits hatte ich im Zusammenhang damit einen Vorschlag, den ich Ihnen anbieten möchte, nämlich es scheint mir sinnvoll, an diese Wittgenstein Page dran so ein Wikiweb zu machen, wo man einfach was reinschreiben kann und wo ich also auch den Text, den ich von Ihnen habe, mal einfach hintun könnte, den alle Leute dann lesen können und auch kommentieren können gleich. Also das Wiki, kurz gesagt, die Schönheit vom Wikiweb besteht darin, dass das eine vereinfachte HTML-Sprache ist, die jeder online auch wirklich ausüben kann. Das heißt, man kann an dieser Stelle wirklich in die Website hineinschreiben. Das kommt sofort, es wird erklärt, wie das ist. Braucht für jemanden, der ein bisschen sich auskennt, sind wirklich nur 5 Minuten, die man dazu braucht, um zu verstehen, wonach es da geht. Und dann kann man sozusagen zwischen Absätzen einen anderen Absatz hineinschreiben. Man kann eine neue Seite anlegen, man kann Links anlegen. Das ist für die Zwecke einer solchen Lehrveranstaltung und Kommentierung, glaube ich, wäre das ganz schön. Und wenn es euch recht ist, dann tue ich mal den ersten Absatz von euch da rein. Und Sie wollte ich auch fragen, ob man Teile, Sie haben es mir allerdings nur gegeben im Ausgedruckt, wenn ich sowas als Text haben könnte. Wenn Sie mir sowas mailen könnten, dann würde ich auch sowas reinnehmen. Ich glaube nämlich, dass das relativ schön geeignet wäre, auch eine Form von Produktivität zu dokumentieren und wäre auch sinnvoll, bevor ich jetzt da hier kommentiere, dass die anderen es lesen können und es gelesen haben, bevor ich es dann kommentiere. Ich glaube, also gerade in dem ersten sind ja mehrere Punkte. Der erste Punkt betrifft genau den Unterschied zwischen prüfendem Erinnerungsbild im Sinn von, man kann das so sagen, weil wir schon bei der Phänomenologie waren, nicht? Prüfendes Verstehen im Sinn von Aussagen, die belegt und widerlegt werden können, und die andere Alternative, die sich mit dem Wohlbekannt verbindet, ist die Alternative, da komme ich nicht hin. Das ist gerade pointiert nicht das, wo man prüfen kann. Nicht? Also das methodische Problem, darüber hatte ich aber im letzten Semester ja relativ viel geredet, ist, dass ich prüfen kann, in einer gewissen Weise nur auf der Basis von gewissen Gesichertheiten, die ich nicht prüfen kann. Und die Frage ist, wie verhält sich das zueinander? Die Frage kann nicht sein, entweder das eine oder das andere. Und dann ist es aber so, und da komme ich jetzt, glaube ich, noch zu dem, zu einem der letzten Punkte, die ich heute machen möchte. Denn in dem Zusammenhang mit dem Wohlbekanntsein ergibt sich jetzt nochmal diese Neigung des Abstrahierens von Zeit, des Abstrahierens von Geschichte. Es ergibt sich diese Konstellation, die man nennen könnte Heimat, ne? Das hat etwas mit Heimat zu tun. Ich bin dort, wo ich immer schon war. Ich bin da nicht rausgefallen. Ich kenne mich aus. Wie kenne ich mich aus? Ich kenne mich nicht dadurch aus, dass ich jetzt überprüfe, ob ich dort auch bin, wo ich glaube, dass ich bin, sondern ich bin Teil der Umgebung. Ich bin praktisch Teil des Mobiliars, nicht? Das, was sich mir zeigt, ist von sich her. Das schließt mich ein, das zeigt sich so, dass es mich mit aufnimmt, dass der Akzent liegt nicht am Wiedererkennen, sondern der Akzent liegt am getroffen werden, am einvernommen, also am eingenommen werden. Und das sage ich jetzt alles deshalb, weil ich Ihnen einen anderen Text noch vorbereitet habe. Das ist ein Text, der mehr oder weniger zufällig bei mir vorbeigekommen ist, wenn man so, so will, nämlich ein Dissertationskapitel von Hartwig Bischoff über den Bildbegriff von Jean-Luc Marion. Nun kenne ich den Jean-Luc Marion nicht sehr. Ich habe festgestellt, dass er in der letzten, einer Nummer vom Magazin Littéraire, das der Phänomenologie gewidmet ist, kommt er vor mit einem kurzen Interview, wo er auch darauf hinweist, dass analytische Philosophie und Phänomenologie die für ihn zwei wichtigsten philosophischen Richtungen sind, und in jedem Fall hat er aber mit analytischer Philosophie eigentlich gar nichts zu tun, sondern er ist ein zutiefst phänomenologischer Bildtheoretiker an dieser Stelle, und es ist einfach instruktiv, darum habe ich es Ihnen sozusagen hier auch angeboten, mal zu sehen, wie sich solche Themen, mit denen ich ja auch immer wieder gespielt habe, und nicht nur ich, sondern der Wittgenstein auch gespielt habe, wie sich solche Themen in der Phänomenologie anhören. Und ich werde Ihnen da ein bisschen weiter unten, hier ist das im Etant donné, das ist ein Buch, das ist 1999 erschienen, und da kommen also sozusagen die massivsten Formulierungen kommen da vor. Ich bringe Ihnen nur mal kurz die Formulierungen, um Sie da ein bisschen zu instruieren diesbezüglich, sag's mal ganz unkommentiert. Der Kerngedanke der Gebung: Der Rezipient ist dabei auf die Selbstgebung des Bildes angewiesen. In weiterer Folge geht es um das reine Gegebene, das Geschenk als Phänomen und um die damit verbundenen Voraussetzungen. Ich bin mir, und hier sind wir also wieder, das Phänomen bietet sich selber an, die Beschreibung des saturierten Phänomens, das weder durch die Kategorien des Verstehens unterstützt, noch durch die Tätigkeit der Imagination verfasst wird. Und es ist die Umkehrung des kantianischen Erkenntnisprinzips, wo man also sagt, die Sachen müssen sich selber von sich her melden und geben. Das saturierte Phänomen stellt sich unüberschaubar bezüglich der Quantität, unaushaltbar bezüglich der Qualität dar. Diese und in welche Richtung geht das? Beim Marion ganz sicherlich in Richtung Offenbarung. Ne? Theophanie. Das hatte ich auch im vergangenen Semester schon mehrfach gesagt, dass diese Form der Privilegierung des Sichzeigens des Bildes letztlich eine Tendenz hat, zu einer Epiphanie zu werden. Das ist die Dekonstruktion der Dekonstruktion. Das finde ich eine sehr genaue Beschreibung. Ja. Mir ist es deswegen wichtig, deswegen führe ich es Ihnen ein bisschen vor Augen, weil man gerne, also weil man oft in Versuchung ist, ich selber sicherlich auch, so einen Kontrast zu konstruieren zwischen analytischer Philosophie, die etwas zu tun hat mit Urteilsregeln, mit Verstehensabfolgen, mit Begründungszusammenhängen. Das wird einem dann auf die Dauer ein bisschen nüchtern, und das kommt auf wesentliche Erfahrungen, wird nicht eingegangen, und dann ist naheliegend, dass man sich so etwas anderes nimmt, nämlich sagt, was ein Bild uns lehren kann, wie sich diese Dinge dem Menschen aufdrängen, diese ganze heideggerianische Konzeption des Sich-Zeigens, des Sich-Verbergens, verbunden mit Körperlichkeit, das ist von der analytischen Philosophie in keiner Weise zu greifen. Dazu muss ich solche Themen und Auseinandersetzungen führen. Es ist eben deutlich, dass Wittgenstein an den Stellen, die ich da jetzt zitiere, die Besonderheit zu bieten hat, dass er sich auf dieses Ding einlässt. Dass er also ausprobiert, was passiert in meinem begrifflichen Haushalt, wenn ich mich einmal dieser Intuition tatsächlich anvertraue, wenn ich sage, ein Bild, da komme ich nicht daran vorbei, hat dieses Aufdringliche, sagen wir mal so. Bilder haben etwas Aufdringliches, das ihnen einen Zusatz, einen Bonus gibt, eine Übermacht gibt, können sowas haben, können so einen aufdringlichen Übermachtsaspekt haben, der dem vorweg zu denken ist, wie wir dann mit Bildern umgehen. Also Bilder sind nicht in unserer Macht. Alle diese Motive dessen, dass man nicht als letzte Instanz annehmen kann, eine prüfende auf Bewusstsein oder Sprache beruhende Kompetenz des Menschen, sondern ausgehen muss oder also berücksichtigen muss, so, ne, berücksichtigen muss diese Form von machtvoller Bildlichkeit. Und der wirkliche Unterschied besteht ja jetzt dann darin, dass man, so wie das der Marion macht, deutlich sieht, das ist ein System, nicht? Das ist ein eigenes Sprachsystem, das bestimmte Aussagen zu produzieren gestattet, das nach ganz bestimmten Regeln funktioniert, in Büchern und in Beiträgen. Und was der Wittgenstein macht, ist auf der einen Seite inspiriert auch von solchen Gedanken, aber andererseits um vieles fragiler, vorläufiger, umgedrehter und immer wieder neu selbst kritisch. Das sind die Punkte, die Sie verfolgen können in dieser Abfolge. Ich gehe das jetzt noch einmal kurz noch weiter. Dieses, was ich hier genannt habe, ein brisantes Gedankenexperiment, können wir das Bekanntsein vor die Sprache verlegen. Es wäre ein Eindruck, dem wir ausgesetzt sind. Ich habe es versucht, nicht? Ich versuche an diesen zusammenfassenden Stellen das sehr, sehr neutral zu formulieren. Wenn man, das könnte ich jetzt hier machen, wenn man dann da reingeht in die einzelnen Absätze, dann hat man das, was Sie vielleicht eben schon von früher kennen. Sie haben hier oben den entsprechenden Paragraphen. Sie haben jetzt dann hier den Apparat, in dem Sie jetzt wählen können zur diplomatischen Version, zur normalisierten Version und zu der jeweiligen segmentierten Version. Sie können sich hier, wenn Sie das dann richtig verlinken, ist noch ein bisschen trickreich, die Faksimiles auf Ihrer Homepage oder auf Ihrem Computer damit hineinverlinken, dann haben Sie hier das Faksimile von der Art, wie ich es Ihnen gezeigt habe, und hier den jeweiligen Kommentar. In dem Kommentar versuche ich dann näher einzugehen und genauer einzugehen auf diese Wittgensteinschen Äußerungen diesbezüglich. Also dieses und inwiefern das so eine brisante, wichtige Geschichte ist. Dann kommt es zu einer Reihe von Ablenkungen, Umlenkungen. Es geht eben um die Vielfältigkeit des Wohlbekanntseins, um das Wiedererkennen im Genrebild, was davon zu lernen ist. Dann geht er noch einmal und wieder auf das Wiedererkennen ein, nimmt das Thema praktisch auf, um es hier noch einmal zu formulieren und kommt auch zum Erinnerungsbild, zum spezifischen Erinnerungsbild. Das können sich im Einzelnen dann ansehen. Wichtig, auf das weise ich vielleicht noch mal hin, ist dieser Punkt hier der methodischen Zwischenanmerkung. Das kommt immer wieder vor in seinen Gedanken, dass er mal kurz innehält und sich selber vergewissert, was die philosophische Methodologie ist, die er hier verwendet. Also seine Vorstellung von dem, was Philosophie ist, und seine Vorstellung von dem, was er tut, wenn er sich über Bilder Gedanken macht, ist verzahnt und hängt miteinander zusammen. Dann kommt er hier nochmal und wieder zu dem Leit, das, was ich Leitmotiv genannt habe. Das Bild zeigt sich selbst, eröffnet eine Perspektive mit seinen Formen und mittlerweile ist er schon dann in einer Aporie gelandet. Also dieses brisante Gedankenexperiment führt zu einigen äußerst sonderbaren Dingen. Hier kommen dann als letztes noch die Erzählungen, und am Beginn des zweiten Teils, der hier noch nicht von mir kommentiert ist, mit dem ich sinnvollerweise dann das nächste Mal beginne, steht dann der lapidare Satz: Das Bild sagt mir etwas. Das Bild sagt mir etwas, also das er vorher immer verwendet hatte unter dem Aspekt von: Ich stehe unter dem Einfluss dessen, dass das Bild sich an mich adressiert, und ich muss mich zurückhalten und ich muss einmal sehen, was ist meine Rolle als Adressat. Das ist der Teil 1, und dieser Teil 1 dreht sich um plötzlich an der Stelle. Das Bild sagt mir etwas, es gebraucht sozusagen Worte. Da haben wir jetzt den Punkt, wo das Bild, das eingeführt worden ist, als etwas Wirkmächtiges gegen die Worte und gegen den Satz, offensichtlich neu in Blick kommt und reflektiert wird als etwas, was man selber nur verstehen kann, wenn es Worte verwendet. Wenn man also diese Kapazität des Menschen zu sprechen jetzt dem Bild zuerkennt. Hier sind Augen, Mund, Nase, Hände. Ich vergleiche das Bild mit einer Kombination sprachlicher Formen. Und an der Stelle dreht es sozusagen um und kolonisiert jetzt die Konfiguration eines Bildes wieder von einem vorgegebenen Verständnis der Sprachkompetenz, statt zu sagen, es muss vor der Sprachkompetenz etwas liegen, was uns erscheint. Ne? Aber in unserer Diskussion, das ist vielleicht als letztes noch, ne? Das kann man ganz gut an der Stelle, denke ich, noch anfügen, diese Frage Buchstabenanhäufungen, die vielleicht ein Satz sind, aber ich weiß nicht, ob es ein Satz ist, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, und wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, kann ich dann sagen, dass es ein Satz ist, gilt für Geheimschriften genauso wie für Ihr Beispiel. Das wäre genau ein schönes Beispiel dafür, wie sich da Bild und Wort überschneidet, weil es muss sich mir was zeigen, bevor ich vor der Frage stehe, macht es auch einen Sinn? Also ich muss zuerst einmal auf die Wand schauen, bevor ich mich fragen kann, ist das jetzt das Tapetenmuster oder ist das ein Plakat? Und da muss sich etwas zeigen, das mir die Grundlage dafür gibt, dass ich diese Frage stellen kann. Und das muss sich auch in dieser Art und Weise, das muss sich auf diese Art und Weise zeigen, sozusagen zeigen, dass ich diese Frage stellen kann. Also insofern ist der Vorbereich, dieser Voraussetzungsbereich notwendig. Zweitens aber werde ich nicht umhin können, das, was da an der Wand ist, wenn es sich so oder so zeigt, als etwas zu beschreiben, was ich rausartikulieren kann, nicht? Was ich artikulieren kann und was darum etwas mit Sprache zu tun hat. Also was nicht einfach ein Bild ist, sondern eine Sinngestalt, um irgendein Schlagwort zu sagen. Ne? Und diese und das ist nun im Prinzip dasselbe, das ist nun wirklich die letzte Bemerkung, das ist natürlich im Prinzip dasselbe Verhältnis wie das Verhältnis zwischen Wiedererkennen und eh schon Wissen. Ne? Ich muss sowieso schon wissen, damit ich was wiedererkennen kann. Bestimmte Sachen muss ich schon immer wissen, damit ich innerhalb dessen was wiedererkennen kann. Aber gleichzeitig ist auch richtig, dass wenn ich nicht in der Lage bin, das auseinanderzutüfteln und zu sagen, ich zerlege das aber jetzt und prüfe, ob das wirklich so ist, dann komme ich auch nicht wirklich zur Berechtigung von diesem Wiedererkennen als Wiedererkennen zu reden.